Cool, ich staune immer wieder, was für Talente wir haben. Einfach so ein Lied zu komponieren und zu singen. Echt cool, ich habe Glück, dass nicht ich das gemacht habe. Manchmal bekommt man so den Eindruck, dass sich Freikirchler nicht so sehr für Geschichte interessieren. Und manche denken vielleicht, ja, mit der FEG hat die richtige Kirchengeschichte erst begonnen. Und wir haben gehört, es ist ein 500-Jahr-Jubiläum. Und irgendwie ist es eine gute Gelegenheit, nachzudenken, ja, wie sind eigentlich diese Kirchen entstanden? Woher kommen wir? Und vor allem, was können wir daraus lernen? Laut Überlieferung war es eben 1517, 31. Oktober, als Martin Luther 95 Thesen an die Türe der Wittenberger Schlosskirche heftete. Sein Ziel war nicht, eine neue Kirche zu gründen. Deshalb waren diese Thesen in Latein geschrieben, nicht in Deutsch, weil er wollte mit den Theologen und mit den Priestern einfach eine Diskussion entfachen. Aber das war wie ein Dammbruch, was dann geschah. Und ich möchte ganz von vorne anfangen, ziemlich weit, nämlich bei Adam. Als Gott Adam schuf, setzte er ihn ins Paradies, in einen genialen Garten, und vor allem er konnte eine fröhliche, unbekümmerte Gemeinschaft, tiefe Gemeinschaft mit Gott haben. Aber Gott gab dem Adam auch eine Entscheidungsfreiheit. Er war nicht eine Marionette, die automatisch tun musste, was Gott möchte, sondern der die Freiheit hatte zu wählen. Und diese Entscheidungsfreiheit nutzte der Teufel aus. Und er versuchte Adam. Und in der Versuchung entschied Adam, nicht nach dem Wort Gottes zu gehen, sondern nach seinem Gutdünken. Und die Folge war, er ruinierte sich selber und zog die ganze Menschheit mit in Leidenschaft. Und gleich nachdem das geschah, hat Gott einen Erlöser, einen Messias verheißen. Und vor 2000 Jahren kam dieser Messias, Jesus Christus. Und Gott sagte, das ist mein lieber Sohn. Also das heißt, er bestätigte, das ist mein Sohn, das ist der Messias. Und interessant ist, dass dieser Messias, Jesus Christus, als der letzte Adam bezeichnet wird in der Bibel. Und auch dieser letzte Adam, Jesus Christus, hatte Entscheidungsfreiheit. Auch er war nicht einfach eine Marionette. Und auch bei ihm versuchte Satan genau durch diese Entscheidungsfreiheit, ihn zu Fall zu bringen. Er versuchte Jesus, diesen zweiten Adam, und der machte etwas entschieden anders als der erste Adam. Bei jeder Versuchung hat er gesagt, aber es steht geschrieben. Er hat nicht nach seinem Gutdünken reagiert, sondern immer nach dem, was drin geschrieben ist. Er hat immer die Bibel zitiert. Und da sehen wir den Unterschied zwischen diesen beiden Adams und was daraus geworden ist. Jesus hat gesiegt und Satan musste fliehen. Und wir sehen da, wie selbst für Jesus Christus das Wort unheimlich wichtig war. Und wie er durch das Wort Gottes den Sieg erhalten hat. Und dann lesen wir, wie die Gemeinden, wie die ersten Gemeinden, die ersten Kirchen entstanden sind. Und auch da, wenn wir so in der Apostelgeschichte lesen, Paulus ist umhergezogen, auch andere haben Gemeinden gegründet. Und das Entscheidende war immer, wie sehr die Leute auf Gottes Wort reagiert haben. Das war immer der Knackpunkt. Und ein Beispiel, das sagt zum Beispiel Paulus im Thessalonichern: Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in euren eigenen Leben. Das heißt, In der ganzen Apostelgeschichte sehen wir, wo die Leute geglaubt haben an das Wort Gottes, da wirkte Kraft, da geschah etwas, da bewegten sich Menschen, da geschahen Wunder. Das war immer der Knackpunkt. Wie reagieren sie auf Gottes Wort? Und die, die es angenommen haben, die es geglaubt haben, da passiert etwas. Etwas später, als die Gemeinden bestanden im ersten Jahrhundert, lesen wir in den Briefen immer wieder, wie sehr Gottes Wort betont wird. Auch nur ein Beispiel, was auch Paulus den Kolossern schreibt: Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Lasst es seinen ganzen Reichtum unter euch entfalten. Also da ist ein Reichtum verborgen, da ist Power, da ist Fülle, und lasst das entfalten unter euch. Also sehen wir, Gottes Wort wird dauernd betont in jeder Stelle. Aber dann kam im 4. Jahrhundert die konstantinische Wende. Bis dahin wurden die Christen im Römischen Reich diskriminiert, verfolgt, teilweise umgebracht. Sie mussten sehr viel erleiden. Und Konstantin der Erste sah aber, hey, die Christen, das sind ja auch für einen Staat, das kann man sich nur wünschen, solche Menschen mit solchen Werten. Und er begann, die Christen zu fördern. Und 330 nach Christus wurde das Christentum sogar zur Staatsreligion. Jetzt hat es plötzlich gekippt. Jetzt waren sie nicht mehr eine Minderheit. Jetzt war es populär, Christ zu sein. Sie hatten Steuervorteile, sie hatten andere Vorzüge. Sie waren besser gestellt als die anderen Religionen. Das heißt, jetzt waren sie nicht mehr irgendeine verfolgte oder mindestens diskriminierte Kirche irgendwo in einer Ecke, sondern jetzt waren sie Reichskirche. Das Problem war nur, das Wichtigste wurde ihnen entzogen. Ganz langsam, nicht so offensichtlich. Immer mehr verbreitete sich die Lehre, dass nur der katholische Klerus, also die Geistlichen, die ausgebildet sind, Gottes Wort verstehen können und auslegen können. Und so wurde es verboten, einem Laien die Bibel zu lesen. Wer eine Bibel besaß, der wurde bestraft und die Bibel wurde verbrannt. Und so hatte das Volk keinen Zugang mehr zur Bibel. Das Deutungsmonopol war absolut in der Kirche. Das bedeutete natürlich auch Macht. Aber es geschah Folgendes. Hier lässt Gott uns einen Einblick geben, wie das funktioniert mit dem Glauben. Er sagt, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Wenn jetzt das Wort Gottes weg ist, dann ist auch die Predigt weg, weil dann hat man nichts mehr zu predigen. Und dann kann auch kein Glaube entstehen. Glaube, der Zugang, die Verbindung zu Gott schafft. Und so hatte das Volk beides nicht mehr. Das Volk hatte Gottes Wort nicht mehr. Und gepredigt wurde in Latein, was sie nicht verstanden. Sie gingen noch in die Predigt, aber sie verstanden das nicht. Und dadurch war der Glaube verunmöglicht. Immer wieder gab es Menschen, die aufgestanden sind, um diesen Missstand aufzudecken, um gegen ihn zu kämpfen. Zum Beispiel einer davon ist Jean Hus. Er lebte in Prag und er predigte in Tschechisch. Das ist alle verstanden. Und er betonte das Studium des Wortes Gottes und er übersetzte eine ganz alte tschechische Bibel ins moderne Tschechisch, so dass es die Leute verstehen konnten. Aber er wurde als Ketzer angeklagt und am 6. Juli 1415 in Konstanz vorgeführt. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen, da waren 3000 bewaffnete Männer, mittendrin dieser Jean Hus. Ihm wurde eine Krone aufgesetzt mit so 3 Teufelsfratzen und dann stand da drauf, dies ist ein Erzketzer. Und dann wurde er vor den Scheiterhaufen geführt und er bekam nochmals die Gelegenheit, den Glauben und seiner Lehre abzusagen. Aber er tat es nicht und wurde verbrannt. Seine Tat, er lehrte die Bibel. Aber gerade sein Tod hat viele Menschen bewegt, auch dass er anscheinend laut Überlieferung in den Flammen ein Choral gesungen hat. Und 100 Jahre später benutzte Gott einen anderen Mann, eben Martin Luther. Martin Luther war ein gelehrter Mann, ein kluger Kopf. Sein Vater wollte, dass er Jus studierte und hat auch damit begonnen. Aber da kam er in ein Gewitter und hatte so Angst, dass er zu Gott sagte, also wenn du mich da bewahrst, dann will ich dir dienen. Und Gott bewahrte ihn und Luther hat sein Versprechen eingehalten. Er ging ins Kloster und studierte der Theologie. Und er merkte beim Lesen der Bibel immer mehr, dass da eine Diskrepanz ist zwischen dem, was die Kirche damals lehrte und dem, was er da las. Und das motivierte ihn immer mehr zu studieren. Er studierte die Bibel in Lateinisch, in Griechisch, in Hebräisch. Und Luther wollte keine Spaltung. Aber er wollte, dass man die Bibel beachtet und dass sie für das allgemeine Volk zugänglich ist. Mehr über Martin Luther könnt ihr am Dienstag hören. Ich bin leider nicht da in einer Weiterbildung, aber Klaus Vogelmann wird am Dienstag einiges über Martin Luther ausführen und vor allem, was wir auch daraus lernen können. Also um 7:30 ist der erste Teil einfach für Betrachtung von Martin Luther. Dann gibt es eine Pause und dann beten wir als Gemeinde zusammen. Das ist das, was die Gemeinde wahrscheinlich am meisten prägt, wenn wir zusammenstehen und beten. Es sind alle ganz herzlich eingeladen, also am Dienstag mehr zu Martin Luther und auch eben zum Gebet. Der große Gewinn, den wir haben von Martin Luther und den Reformatoren, ist die Überzeugung, die sie hatten, hey, wir müssen zurück zu den Wurzeln. Allein die Bibel, wir müssen zurück zur Bibel. Und deshalb übersetzte Luther das Neue Testament und innerhalb von 10 Jahren hatte diese Bibel 85 Auflagen. Das war möglich, weil genau zu dem Zeitpunkt ein Goldschmied, Johannes Gutenberg, den modernen Buchdruck erfand und so konnte das Ganze verbreitet werden. 1530 schrieb Luther einen Katechismus, so Glaubenslehre, und das Revolutionäre war, dass er das auch auf Deutsch geschrieben hat. Also, dass er eine Auslegung schrieb, nicht in erster Linie für Priester oder auch für Priester, aber vor allem, sein Fokus war, ich schreibe das auf Deutsch für die Väter, damit sie ihre Familie lehren können. Und dann, einige Jahre später, übersetzte er die ganze Bibel. In der Bibel steht ein interessanter Vers, schon lange vor Jesus kam. Im Leben eines Menschen wird es hell, wenn er anfängt, dein Wort zu verstehen. Und genau das geschah bei und nach der Reformation bei den Menschen, die auf Gottes Wort positiv reagierten. Es gab einen gewaltigen Aufschwung, zum Beispiel in der Naturwissenschaft durch Isaac Newton. Newton beschäftigte sich total mit der Bibel und er wurde zu einem der bedeutendsten Naturwissenschaftler der Geschichte. Und von ihm stammt der Satz, wer oberflächlich Physik betreibt, der kann an Gott glauben. Wer sie bis zum Ende denkt, der muss an Gott glauben. Oder es gab eine Revolution in Bezug auf die Musik. Bisher waren die Leute daran gewohnt, diese Kirchengesänge von den Priestern gesungen, ganz mystisch, eintönig, traurig, so eine Silbe oder ja, schon mehr, aber einfach langsam, mystisch. Und Leute waren so erfüllt vom Evangelium, was Sandra schon sagte, Luther hat schon begonnen, etwas mehr als 30 Lieder zu schreiben, aber dann wurde das Liedgut immer fröhlicher, bis Johann Sebastian Bach, seine Musik war so eine Frucht des Glaubens. Bei jedem Lied, das er komponierte, schrieb er die Buchstaben SDG, Soli della Gloria, Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Und er begann immer mehr zu komponieren, bis er vierstimmige Choräle komponierte. So etwas hat es in keiner Kultur, in der ganzen Menschheitsgeschichte nie gegeben. Aber es ist eine Frucht von dieser Fülle, vom Evangelium, das da rausstrahlt. Ein Inder hat ein Buch geschrieben, das heißt das Buch der Mitte. Und das ist höchst spannend. Er ist Philosophie, Sozialreformer. Und er schaut sozusagen von außen, was die Bibel in verschiedenen Ländern und Kulturen bewirkt hat. Und das ist natürlich gewaltig. Und er schreibt, was für Auswirkungen das hat, die Bibel hatte auf Menschenrechte, auf Bildung, auf den technologischen Fortschritt, auf Demokratieverständnis und so weiter. Von seinem Land, von Indien, schreibt er Folgendes: Drei englische Missionare erlernten zu Beginn ihres Wirkens hunderte von Umgangssprachen, die in Indien von Analphabeten gesprochen wurden. Das müssen wir uns mal überlegen. Hunderte von Sprachen haben die drei gelernt. Anschließend unternahmen sie den Versuch, diese zu 73 Schriftsprachen zu machen, sowie Grammatiken und Wörterbücher zu erstellen. Ihr Ziel war, die Bibel zu übersetzen, Schulen zu machen, damit sie lernen, lesen und schreiben und die Bibel lesen können. Und er schreibt dann weiter, was das in seinem Land bis heute bewirkt hat, was für ein Segen es war. Also ich lege es dann hinten auf den Büchertisch, wer das stöbern möchte. Es ist eine Fundgrube für uns, was Gottes Wort bewirkt. Natürlich vor allem der Schatz, dass wir dadurch den Weg zu Gott finden, zu einer persönlichen Beziehung zu ihm haben können. Also überall, wo Menschen Gottes Wort studierten, es an ihn glaubten, da hat es Auswirkungen. Nur, für die katholische Kirche war das Problem, dass sie das Deutungsmonopol verloren hatten. Luther betonte allein die Schrift und verbreitete, und auch andere Reformatoren, die Bibel. Und viele haben diese Botschaft aufgenommen. In Österreich waren 70-90% für den evangelischen Glauben. Das heißt, die Kirche hat fast das gesamte Territorium hier verloren. Und dann, um zu klären, um zu sagen, ja, wie reagieren wir jetzt, haben sie ein Konzil einberufen, das Konzil zu Trient, 1545. Und ich habe die Beschlüsse im Predigtmanuskript, aber einfach zwei von dem, was sie beschlossen haben. Das ist ja auch interessant, weil das heute noch gilt. Der Glaube speist sich aus zwei Quellen, aus der Bibel und aus der kirchlichen Überlieferung. Also das war eine ganz klare Abgrenzung zu Luther. Luther sagt, die Schrift allein, und die katholische Kirche sagt, nein, die Tradition, was Kirchenväter sagten, was man schon immer machte, das ist genau gleichbedeutend, genau gleiche Autorität wie die Bibel. Es gibt nicht nur die Bibel, sondern beides hat dieselbe Autorität. Und ein zweites, was da beschlossen wurde, die heilige Inquisition, also die Verfolgung religiöser Abweicher, wird aufrechterhalten. Und dieses Konzil gab dann der Gegenreformation einen unheimlichen Schub. Die Jesuiten wurden da damit beauftragt. Und gerade in Österreich war die Gegenreformation unheimlich radikal. Ganze Landstriche seien leer gewesen. Die Jesuiten sind auf die Höfe gekommen und gesagt, innerhalb 24 Stunden müsst ihr das Land verlassen. Die Kinder müsst ihr hier lassen, weil die wurden dann in Klöstern umerzogen. Und wenn sie nicht flohen, dann wurden sie getötet. Aber nicht nur die katholische Kirche hat da Fehler gemacht. Auch Martin Luther hat viele, gerade als er älter wurde, viele ganz verhängnisvolle Fehler gemacht. Hat auch zur Waffe gegriffen und so weiter. Also es geht hier nicht darum, wie zum Beispiel eben die katholische Kirche schlecht zu machen. Später kam das Zeitalter der Aufklärung. Man lehnte den Glauben ab. Die meisten glaubten schon noch irgendwann an Gott, an den Schöpfergott, der irgendwann die Welt gemacht hat, aber der jetzt alles seinem Lauf überlief. Und man lehnte den Glauben ab, ob katholisch, ob evangelisch. Man wollte mit dem nichts mehr zu tun haben, sondern stellte jetzt den Mensch in den Mittelpunkt. Dann kam die Evolutionstheorie etwas später und die benutzte man, um sich auch von diesem Schöpfergott zu entledigen. Das heißt, jetzt hatte man gar nichts mehr. Es gibt gar keinen Gott mehr. Und in den 60er Jahren entledigte man sich dann den biblischen Werten und sagte, wir brauchen die nicht mehr. Und die Folgen sehen wir heute. Wir sind Zeugen und wir werden weiter Zeugen sein, was es bedeutet, wenn man sich abwendet von Gott und von der Bibel. Und in der Beschäftigung mit dieser Geschichte und der Reformation ist mir wieder neu bewusst geworden, was für ein Privileg ich habe, eine Bibel haben zu dürfen. Und dann noch auf Deutsch. Ich muss nicht mal Lateinisch lernen. Ich kann sie in 20 verschiedenen Übersetzungen kaufen. Wenn der Umfass nicht mehr schön ist, kann ich für 20 Euro eine neue kaufen. Ich kann sie auf dem Handy runterladen. Und in der Bibel steht, also Gott sagt über sich selber, über die Bibel selber, sie ist von mir eingegeben. Die Bibel ist von Gott eingehaucht, heißt es wörtlich. Er hat das für dich gemacht, für mich. Und wir dürfen so eine Bibel besitzen. Viele haben ihr Leben dafür geopfert. Viele wurden dafür verbrannt, wenn sie das hatten. Viele werden es auch heute noch, dass sie getötet werden, wenn sie eine Bibel haben. Und wir haben diese Freiheit. Und wir können das einfach lesen. Und wenn du keinen richtigen Zugang hast zu Gott, wenn du merkst, dass ich habe das oder ich habe das nicht mehr oder das ist so langweilig für mich, in der Bibel zu lesen, lass dir eine neue Liebe schenken zur Bibel. Und wenn du nicht weißt, ja wie kann ich das so machen oder wo fängt man da überhaupt an und so weiter, du kannst zum Beispiel auf Georg zukommen oder auf Marianne Wiltschi oder auf Friederike Ammann oder auf mich oder andere, wo du fragst, hey, wie kann ich wieder diese Freude haben am Wort Gottes? Wie machst du das? Wie kann man das machen? Es lohnt sich, weil es ist die Fülle, die uns verändert. Es ist Gottes Wort, durch das er uns verändern möchte. Aber nicht nur Luther hat dieses Jahr Jubiläum, auch Doris und ich. Also mit 500 Jahren können wir nicht mithalten. Aber jetzt im September, eigentlich auf die Tage genau von heute, ist es genau 20 Jahre her, seit wir aus der Schweiz hier übersiedelt sind nach Österreich. Das ist das Abschiedsfoto, das ist jetzt nicht gerade so ein cooles Foto, aber so sahen wir aus vor 20 Jahren. Nadine unten und Raphael, Nadine war 3, Raphael 4 Monate. Und rechts ist der Pastor, wir waren in einer wirklich coolen Gemeinde, wirklich tollen Gemeinde, der Walter Kohle, das war der Seniorpastor dieser Gemeinde. Und links Willi Giefing, das ist vom BEG, Bund Evangelikaler Gemeinden Österreich. Und dann haben sie uns eingepackt in die Schlaufe. Seht ihr das? Sozusagen, die Gemeinde hat uns als Geschenk nach Österreich gegeben. Ob das so ein Geschenk war, aber ja, das war das Symbol. Genau, und ich habe natürlich die Schweizhosenträger angehabt. Naja, gut. Ein tiefer Wunsch, weshalb Doris und ich eine wirklich gute Gemeinde verließen, unsere Familie, unsere Verwandten, unsere Kultur, unsere Heimat war, dass wir genau dieses Wort Gottes in Österreich weiter verbreiten wollen. Dass wir Menschen lehren wollen, die dann wieder andere lehren. Und das hat uns angetrieben. Und das begeistert uns auch heute noch, weil wir einfach überzeugt sind, es ist Leben drin. Gott wirkt dadurch. Das ist der Grund, weshalb wir Minigruppen mit Einzelnen oder mit kleinen Gruppen machen. Doris mit Frauen, ich mit Männern. Mit Klaus haben wir die ganze Bibel so durchgelesen. Mit verschiedenen Männern Teile der Bibel. Jetzt im August habe ich wieder eine neue begonnen. Das ist der Grund, weshalb ich Seelsorge und Beratung mit der Bibel mache, aus biblischem Prinzip. Ich habe unheimlich viel investiert, um da rauszufinden, was sagt denn Gott, wie funktionieren wir und wie können geholfen werden. Das ist der Grund, weshalb ich begonnen habe, bei der Kleingruppenleiterausbildung die Leute zu lehren, wie man die Bibel studieren kann. Oder weshalb bei den Abenden für Außenstehende von 4 Abenden ein ganzer der Bibel gewidmet ist. Das ist der Grund, nicht nur von uns, von der ganzen Gemeindeleitung, weil weshalb wir einfach die Bibel lehren und sie als Grundlage haben. Und etwas vom Schönsten, wenn wir jetzt zurückschauen auf diese 20 Jahre, etwas vom Schönsten ist zu sehen, wie Menschen sich durch Gottes Wort, durch das Studium der Bibel verändert haben. Und wie wir uns selber verändert haben. Und ich möchte da einfach danken und mit Gebet schließen. Stehen wir auf dazu. Danke, dass du dir die Mühe genommen hast, deine Gedanken, deine Weisheit in Worte zu fassen und eine Bibel zu verfassen, die wir einfach lesen können, aber die mehr ist als irgendein Buch, ein normales Buch. Sie ist inspiriert und du redest durch sie. Und du kannst einfach schenken, dass wir immer wieder dich entdecken darin. Dass jeder von uns täglich in der Bibel liest und du begegnest. Du ist nicht eben ein, ja, was gibt es jetzt noch mehr zu wissen, sondern dich erkennen darin. Gemeinschaft mit dir haben, wenn wir die Bibel lesen, berührt sind, verändert werden. Ja, du kannst es uns geben und danken für dieses Vorrecht und auch für diese Männer und Frauen, die in der Kirchengeschichte, die während Jahrtausenden gekämpft haben, damit die Bibel einfach vorhanden ist in den Sprachen, die die Menschen verstehen. Danke, dass du da geholfen hast. Und wir bitten auch für die, die heute keine Bibel besitzen dürfen, die verfolgt werden, weil sie das tun. Du kannst sie stärken, wie Doris schon für sie gebetet hat. Wir bitten, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen Mut gibst und dass du uns hilfst, die Zeit auszunutzen, die wir haben, jetzt in dieser großen Freiheit. Amen.